still my soul. The Lord is on thy side. With patience.
Hallo und herzlich willkommen bei Mormon Stories Germany, einer Produktion der Open Stories Foundation. Die Podcasts von Mormon Stories richten sich vor allem an Mormonen, gleich welchen Standes in oder zur Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Jede Beteiligung an Mormon Stories dient allein dazu, die Initiativen der Open Stories Foundation zu unterstützen, Hilfsmittel für Heilung zu bieten und Orte zu schaffen, an denen aufrichtige Fragen gewünscht sind und ernst genommen werden. Wenn ihr die Entwicklung von Gemeinschaften oder die Produktion von Podcasts aktiv unterstützen wollt, dann meldet euch bei mir oder werdet noch heute ein Abonnent bei mormonstoriesgermany.org. Also, CES-Letter, das soll ja diese erste Diskussion sein, weil der CES-Letter ist so gut und so umfangreich und das hat so viele Themen, dass es sich lohnt, da wirklich 4 oder 5 Teile draus zu machen. Und schauen wir mal, wie weit wir da kommen. Ich glaube, das mit 4 sollte man eigentlich klarkommen. Vielleicht wird es auch mehr, so wie ich uns beide kenne. Wir sind dann immer am Ratschen und so und dann wird daraus wahrscheinlich sogar 5 oder 6. Naja, müssen wir mal sehen, wie es wird. Aber auf jeden Fall war ja die Idee, dass wir jetzt uns mal den CS-Letter betrachten, erst einmal grundsätzlich und vielleicht auch mal einen Disclaimer voranschicken. Eine Haftungsausschlusserklärung, ein Disclaimer. Und das mal besprechen und auch die Geschichte vom CS-Letter mal erklären und so weiter. Und dann gehen wir in das Buch Mormon und die Übersetzung des Buches Mormon rein. Aber da sind ja so viele Themen. Buch Abraham ist dabei und die sonstigen kirchlichen, sozialen Dinge sind dabei. Vollmachtslehre ist dabei, Veränderung der Theologie ist dabei und so. Der CS-Letter ist ja reichhaltig und da hat man viel zur Diskussion. Und schauen wir mal einfach, wie sich das dann heute entwickelt. Vielleicht von deiner Seite aus, bevor wir damit anfangen, irgendwelche grundsätzlichen Gedanken, hast du da irgendwas am Start?
Ich wollte dich nur mal fragen, beziehungsweise ich wollte auch mal kurz erklären, als du den CES-Letter das erste Mal gesehen hast, oder die Frage ist, warum ist der jetzt eigentlich so erfolgreich, dieser CES-Letter? Ne? Der ist ja extrem oft geteilt worden, hat riesige Downloadzahlen. Also als ich ihn das erste Mal gesehen hatte, fand ich ihn nett. Aber ich habe jetzt nicht verstanden, warum so viel Aufhebens drum gemacht wird.
Mhm. Ja, weil Jeremy Runnels im Grunde genommen John Doe ist. Also der ist irgendjemand. Und jemand, der aus Kalifornien eine Glaubenskrise bekommen hat, diese Sachen ausstudiert hat, dann seine Gedanken dahingehend und die Essenz seines Studiums knapp und präzise auch zusammengeführt hat. Und deswegen ist der CS-Letter so knackig. Man hat also den Eindruck, wenn man den liest, dass man sofort weiß, was ist der Stand der Diskussion an der Stelle. Und das Gute ist, dass er mit diesem Debunking, über das wir dann auch nochmal sprechen werden, im Anschluss an den CES-Letter auf die Bedenken und Einwände von Fair LDS und von Maxwell Institute eingeht. Also auf die gesamte apologetische Kritik. Und das Ergebnis daraus ist recht. Der Jeremy Runnels betrachtet die Kirchenlehre eben von seinem Standpunkt und zwar nicht als Apologet-Mormone oder als intellektueller Mormone, sondern als Gemeindehaus-Mormone. Und geht dann die Ansprüche der HLT-Kirche im Hinblick auf die eigene Kirchengeschichte und die eigene Theologie durch und haut damit extrem schnell und gut den Nagel in die Wand.
Okay.
Also der CS-Letter ist einfach knackig.
Und er ist halt schön verlinkt und so. Wurde, ja. Nur es gab ja auch viele Webseiten, die eigentlich auch schon solche Zusammenfassungen gebracht hatten. Und deswegen hat es mich ein bisschen gewundert, aber es ist vielleicht auch das Persönliche, genau, er schreibt ja so ganz, ganz nett einmal diesen CES-Direktor an. Das ist ja, glaube ich, ein Bekannter von seinem Großvater, den er da angeschrieben hat. Und das macht es ein bisschen persönlich und dann wird es wirklich knackig, das stimmt. Es ist, im Prinzip kann man es immer rausholen, wenn man irgendwie logische Argumente gegen die Kirche braucht. Mittlerweile.
Genau. Der CS-Letter wurde auch aus anderer Richtung schon stark kritisiert. Zum Beispiel Paul Toscano, einer der September 6, hatte ihn dahingehend kritisiert, dass der CS-Letter halt eine bestimmte Lesart der Kirche interpretiert und reflektiert. Aber wenn man jetzt zum Beispiel Neofundamentalist ist, also jetzt nicht zu den Polygamisten gehört in Utah, sondern die Leute, die sich halt eher auf die Kernlehre von Joseph Smith aus der Pre-Nauvoo-Zeit konzentrieren und die spirituelle Auslegung der Tempelbündnisse und so weiter, dann hat man die Meinung, dass der CS-Letter nicht wirklich das repräsentiert, was seiner Meinung nach die Essenz des Kirchlichen überhaupt ist. Wiederherstellung des Priestertums, Offenlegung der Beziehung zwischen Gott und dem Menschen und die Essenz der Wiederherstellungsbotschaft. Ja, und das ist natürlich ein gutes Bedenken und ich glaube, das könnte man vielleicht auch noch an den einzelnen Punkten, vielleicht jetzt nicht unbedingt am Anfang, aber zumindest im Laufe dieser CS-Letter-Serie, die wir hier machen werden, dann auch besprechen, weil es gibt da schon einige Punkte, die man auch wirklich komplett nochmal ganz anders sehen kann und die Joseph Smith vielleicht eher als Schamanen darstellen oder als Apokryphen oder ein Pseudepigraphen-Propheten. Also jemand, der von sich selber behauptet, er würde alte Lehre schreiben, aber diese im Grunde genommen nur auslegt auf seine Art und Weise. Okay, was haben wir denn noch? Also das war jetzt zum Beispiel zur Haftungsausschlusserklärung, also dem Disclaimer, das hatten wir jetzt eben besprochen. Wir haben ja dann auch eine Übersetzung ins Deutsche gebracht, das heißt jemand, der ein Interesse hat, also den CS-Letter auf Deutsch zu lesen. Wir haben im Schweiße unseres Angesichts und keine Kosten und Mühen gescheut, den CS-Letter auch wirklich professionell ins Deutsche zu übersetzen und online zu stellen. Wobei wir jetzt wirklich ganz bewusst sagen, das ist der zweite Disclaimer, den ich hier anführen möchte, dass der CS-Letter nicht unbedingt reflektiv ist, für unsere eigene Meinung angehend, oder zumindest meine, sondern die von General Runnels, zumindest in der Auslegung der Fakten. Ja. Hast du da irgendwie eine Meinung zu?
Naja, für mich, also sag mal so, für mich war es halt nicht so überraschend, weil die meisten Sachen, die da drin stehen, hat die selbst recherchiert damals. Das heißt, eine Meinung, ich hab zu jedem Punkt irgendwelche Meinungen, das sehen wir ja dann später noch. Aber interessant fand ich halt, jetzt mal, um mal reinzukommen, den Initialzünder, das war ja wohl die Aussage einer Generalautorität, dem Marlin K. Jensen, den ich übrigens auch mal getroffen habe auf meiner Mission, von dem war ich ziemlich beeindruckt. Echt guter Typ, der ja 2011 gesagt hat, vielleicht hatten wir seit Kirtland nie wieder so eine Zeit des, ich würde sagen, Glaubensabfalls, wie wir ihn heute haben. Weitgehend aufgrund dieser Themen, und das hat ja den Jeremy Runnels ziemlich stark schockiert. Daraufhin hat er mal seine Nachforschungen gestartet, was da eigentlich los ist. Hat dann Bushmans Rough Stone Rolling gelesen. Ist ja auch ein interessantes Buch, was viele Mormonen auch lesen, die starten, sich mehr Gedanken zu machen. Der ist ja auch bisher nicht ausgeschlossen worden, oder? Der Richard Bushman?
Richard Bushman?
Ja.
Um Himmels Willen, nein. Also der Richard Bushman war Pfarrpräsident und Pfarrpatriarch des Pfarrers New York in New York City.
Genau, und der durfte das ja schreiben, ohne ausgeschlossen zu werden. Das ist ja schon ein sehr kritisches Buch, ne?
Das ist, jein. Es ist halt erst einmal ein sehr gutes Buch im Hinblick auf die Kirchengeschichte und Kirchenlehre aus historischer Perspektive. Aber auf jeden Fall arbeitete auch an diesem Joseph Smith Papers Projekt, wo ja alle möglichen primären historischen Dokumente von und mit Joseph Smith im Internet veröffentlicht werden. Man kann also da sehr, sehr gut reingehen und sich dann bestimmte Dinge anschauen. Da sind auch einige sehr, sehr interessante Sachen mit dabei bei diesem Joseph Smith Papers Projekt. Aber es ist auf jeden Fall eine Online-Stellung aller historischen Primärdokumente. Da ist der Richard Bushman mit involviert, aber das ist ein absolut über jeden Zweifel erhabenen Mitglied der Kirche, der dann so ein Buch geschrieben hat, Rough Stone Rolling. Und gerade aus diesem Grund ist Rough Stone Rolling so wichtig und so relevant, weil er viele Punkte von jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen, No Man Knows My History, wer war das noch? Hast du gerade das auf der Pfanne? Wie hieß die?
Brody.
Ja, genau, von Fawn Brody mit draufgenommen hat und ergänzt und überhaupt nicht denen widerspricht, zumindest jedenfalls nicht auf dem Stand der Forschung in den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts, als Fawn Brody das Buch geschrieben hatte. Von daher ein ausgezeichnetes Buch, das ich wirklich jedem empfehlen kann. Ich habe es auch mal verliehen und da könnte ich dann auch noch eine andere Geschichte zu erzählen, was das für Konsequenzen hatte, als ich das mal verliehen habe. Aber ja, also auf jeden Fall sehr spannend. Sorry, jetzt das als kleiner Exzerpt hier.
Yep. Dann starten wir mal.
Ah, okay, gut. Also, Jeremy Runnels, der ist in der Kirche geboren, ist also kein Bekehrter, ist auf jeden Fall kulturell sehr stark in der Kirche verwurzelt, in der sechsten Generation sogar schon. Hatte damals 2012 bis 2013 die wesentlichen Punkte der Kirchenlehre recherchiert und nach Verlust seines Zeugnisses mit seinem Großvater dann ausführliche Gespräche geführt. Zu seinem Großvater hat er wohl eine sehr, sehr intensive Beziehung gehabt da. Und der wusste nicht so richtig, wie er damit umgehen sollte und mit seinen inhaltlichen Fragen dann doch ziemlich schnell dann auch überfordert war. Also hatte ihn dann eingeladen, da sich mit so einem CS-Direktor, oder das heißt ja jetzt Seminary and Institute, hieß es auch damals ehrlich gesagt schon, als der Brief verfasst worden war. Aber gut, also diesem Seminary and Institute Direktor da Gespräche zu führen. Und zu diesem Gespräch kam es dann nicht wirklich, aber es ist so, dass der CS-Direktor, den Jeremy da eingeladen hatte, diese Briefe dann in einen, oder diese Punkte dann in einen Brief zu tun. Und das hat er dann auch gemacht und daraus wurde dann eben ein 83-seitiges Dokument, das also präzise die Rückschlüsse aus seinen Forschungsergebnissen oder die Forschungsergebnisse hier zusammenfasste. Und daraus wurde dann der CES-Letter. Der wurde dann von diesem CES-Direktor niemals beantwortet.
Ja.
Und weil das inhaltlich stimmiges Dokument war, das also auch relativ einfach zu überfliegen ist, wurde ihm dann von Seiten seiner Kollegen bei Reddit, im Ex-Mormon-Forum bei Reddit, dann darum gebeten, das dann immer wieder mal zuzustellen. Und er hat sich dann schließlich dazu entschlossen, da die csletter.com-Website zu gründen und den Brief dort online zu stellen. Und eben auch seinen Dialog per LDS und Neil M. Maxwell-Institut und so weiter. Dann gab es eben diesen Dialog mit den Apologeten und deswegen hat Jeremy Runnels dann im Februar 2014 seine Gegenkritik, Debunking Fairs Debunking, also das auf Deutsch heißt das Aufdeckung von Fairs Aufdeckung, veröffentlicht. Da wurde dann auch Daniel C. Peterson sehr wohl zitiert, weil Daniel C. Peterson sich wohl auch auf Jeremy Runnels bezogen hat und da ein Debunking durchgeführt hat. Jeremy Runnels nennt ihn Tapir Dan. Das, ich weiß nicht, kannst du dir vorstellen, wo das herkommt? Taper Dan?
Nee.
Okay. Daniel C. Peterson wurde ja dadurch auch berühmt, weil er das Problem mit dem Anachronismus von Pferden im Buch Mormon dadurch erklärte, dass es ja vielleicht keine Pferde seien, sondern dass die ja vielleicht auf Tapiren geritten wären dort im Buch Mormon.
Achso, ja, stimmt. Ja.
Daher kommt das so ein bisschen. Ja. Tapiren, ja, das sind so kleine Säugetiere, die mit Pferden also wirklich nicht unbedingt viel zu tun haben und die natürlich reittechnisch da nicht unbedingt zu dressieren werden. das Problem, das der Jeremy Runnels aber hat, ist, dass Debunking Fairs Debunking halt natürlich schwer fortzuführen ist, weil das extrem viel Arbeit erfordert und weil der Umgang mit Apologeten und mit FairLDS und so weiter ist im Grunde genommen so, als würde es die Götterspeise gegen die Wand nageln, so wie der Jeremy das hier erwähnt. Das kann ich auch gut nachvollziehen, weil das ist halt sehr schwer. Das sind halt viele Leute und er ist im Grunde genommen irgendein Typ, der auch nicht... Der hat ja auch so eine Marketingagentur oder sowas oder ist im Marketingbereich tätig und hat also mit geisteswissenschaftlicher Arbeit, akademischer Arbeit und dergleichen nicht viel zu tun, verdient dadurch auch nicht sein Geld, muss also auch noch seine Familie ernähren und ist auch nur einer. Viele Leute wie zum Beispiel Fair. Fakt ist allerdings, und das ist so ein bisschen die Essenz von Debunking Fairs Debunking, ist, dass Fair widerspricht dem CES-Letter letzten Endes nur in 21% der 334 Aussagen, die der CES-Letter trifft. Und er macht dann also auch in Debunking Fairs Debunking in Form dieser Donut-Charts, also so Kreischarts, also sowas ähnlich wie Kuchencharts, wo man so eine grafische Analyse der Zustimmung, der neutralen Standpunkte und der Widersprüche dann kommt. Und 21% der Aussagen sind tatsächlich auf der Widerspruchsseite. Und dann schaut man sich das mal genauer an, wo wird denn eigentlich widersprochen? Und dann sind es also auch zu einem Großteil irgendwelche trivialen Aussagen. Also das waren nicht wirklich Dinge, die sich jetzt auf die Kernaussagen des CS-Letters beziehen. Okay, ja,
das war's. Ist ja meistens so bei Apologeten.
Ja, ist das so?
Oft so, ja. Also entweder werden nur Kleinigkeiten gefunden, die widersprüchlich sind, also oft jedenfalls. Oder es werden Personen in Frage gestellt, also sowas früher jedenfalls immer noch zu meiner Seite. Es wurde erstmal die zu kritisierende Person irgendwie in Misskredit gestellt. Ich glaube, das ist jetzt heute nicht mehr so bei Fair, aber früher hat man das oft gemacht.
Ja, Daniel C. Peterson war dafür sehr bekannt. Diese Ad hominem-Angriffe sind ja auch ein logischer Trugschluss. Es gibt ja einige logische Trugschlüsse. Ich glaube, so knapp 2 Dutzend verschiedene logische Trugschlüsse, wenn man tatsächlich in eine apologetische Diskussion eingeht. Und ad hominem ist so der gängigste, ne? Dass man einfach sagt, okay, du hast keine Credibility, weil du hast keinen Masterabschluss oder weil du hast nicht an der richtigen Universität gemacht oder weil du kannst das gar nicht wissen, weil du hast überhaupt keinen, du hast es ja nur im Internet nachgelesen oder so. Das sind so ad hominem Angriffe. Und Daniel C. Peterson ist dafür bekannt, diese ad hominem Angriffe. Deswegen wurde ja unter anderem auch vom Neil M. Maxwell Institut gefeuert aus seiner Position als Leiter der apologetischen Abteilung dort.
Wobei natürlich viele Punkte immer wieder Sinn machen, die die bringen. Man muss, glaube ich, dann selbst entscheiden, auch im Kontext. Also ich finde, manche Argumente von Kritikern sind natürlich auch nicht ganz, ganz stark oder fest. Aber wenn man es dann im Gesamtkontext sieht, dann wird es wieder interessant. Ne? Also einige Argumente für sich gestellt sind schwach. Wenn man sie dann aber im Kontext sieht mit mehreren anderen, sind sie dann doch erschlagend. Ne? Aber das sehen wir jetzt auch gleich.
Ja, genau. Und das führt auch der Jeremy Runnels selber auf. Es gibt natürlich einige Dinge, die sind recht schwach, wie zum Beispiel die ganze Buch-Mormon-Geografie-Geschichte, wo wir gleich noch drüber sprechen. Also Buch-Mormon-Geografie ist halt in dem Zusammenhang nicht wirklich ein tragendes Argument.
Nee.
Und das bringt uns dann auch zu dem nächsten Punkt, und zwar die Methodologie von Jeremy Runnels im Hinblick auf den CS-Letter. Also erst einmal muss man ja sagen, der Jeremy Runnels ist halt ein Gemeindehaus-Mormone und er ist kein akademischer Mormone oder apologetischer Mormone sogar. Der kommt nicht aus der Richtung und hat diese gesamte Denke nicht. Er betrachtet halt einfach die Fakten so, wie sie sind. Das ist das, was die Kirche lehrt und das ist das, was in den Leitfäden steht. Und das ist das, was die Leute glauben. Und es ist völlig unabhängig davon, ob die Apologeten das so sehen oder nicht. Zwei-Kumora-Theorie oder Ein-Kumora-Theorie, davon hat der gemeine Mormone überhaupt keine Ahnung. So. Und der gemeine Mormone sagt, er stellt sich sonntags hin und hält seinen vierjährigen Filius dazu zu sagen, ich weiß, die Kirche ist wahr und Thomas S. Monson ist ein Prophet und der bestätigt das dann auch nochmal selber ganz genauso und setzt sich dann wieder hin. So. Und das ist die Art des Mormonismus, die natürlich alles glaubt, was von der Kirche kommt.
Ja.
Und das ist mal das Erste. Jeremy Runnels stößt sich halt an den Widersprüchen mit den tatsächlichen Behauptungen von Joseph Smith, Buch Mormon, Buch Abraham, Priesterschaftswiederherstellung, Self und so weiter. Und das ist so eine Sache, die eben aus diesem Gemeindehaus-Mormonismus kommt. Joseph Smith trifft irgendeine Aussage, ich nehme die für bare Münze, das ist das, was Joseph Smith gesagt hat. Und wenn sich hinterher was völlig anderes herausstellt, dann ist es erstmal eine Sache, die mich schockiert und wundert. Und da kann ein Apologet daherkommen und dies, das und jenes behaupten, aber ich als Gemeindehaus-Mormone kann einfach diesen Unterschied nicht klar verstehen. Der Joseph Smith hat das behauptet, deswegen glaube ich das jetzt einfach auch so.
Wobei seine Kritik ja auch ist, er sagt, wisst ihr was, ich war im MTC ein paar Wochen, da habe ich auch nichts von gehört. Ne? Also die unterschwellige Kritik, ihr hättet mir zumindest als Missionar ein bisschen mehr erzählen können, also gerade wenn es dann um die erste Vision und so weiter geht. Selbst in den Schulungstrainingszentren und so weiter könnte man ja mal ein bisschen mehr erzählen über das, was da los ist.
Ja, ja.
Genau. Na gut, sollen wir mal reingehen oder in die ersten Punkte?
Ich habe noch zwei Punkte zum Thema Methodologie. Also ein weiterer Punkt, der halt bei Jeremy Runnels recht bezeichnend ist, ist auch vielleicht auch so eine Value Proposition vom CES-Letter, ist, dass Jeremy Runnels darum bemüht ist, Modus operandi in Joseph Smiths Verhalten zu finden. Also ihm geht es jetzt nicht primär erst einmal um einzelne Aussagen, sondern es ist also schon so, dass er natürlich erst einmal in den Wald hineingeht und sich dann jeden Baum einzeln anschaut, wie er das auch in seinem Podcast gegenüber dem John DeLynn so erwähnt, und sagt, was sagt dieser Baum und was sagt dieser Baum und wie steht der im Verhältnis zum anderen und so weiter. Aber er geht auch aus dem Wald raus und schaut sich den Wald jetzt aus der Distanz an und sagt, was sagt dieser gesamte Wald hier im Hinblick auf Kirchengeschichte und Joseph Smith als Person vor allem. Ja. Und er sieht halt diese evolutionäre Entwicklung der Behauptung und der Theologie bei Joseph Smith, die dann immer wieder zur Veränderung früher Aussagen führen, also zum Beispiel der ersten Vision. Ja, das wäre so ein Modus operandi, dass also Joseph Smith eine Evolution hat und dass er hinterher sagt, das habe ich nie erzählt. Das ist ja im Grunde genommen ganz anders gewesen. Das sehe ich bei der ersten Vision dahingehend, dass die verschiedenen Versionen der ersten Vision ja aufeinander aufbauen theologisch und beschreiben, wie sich die Theologie von Joseph Smith entwickelt hat. Das sehen wir später auch noch, wenn wir tatsächlich ins Buch Mormon reingehen und uns mal anschauen, was sind da bestimmte trinitarische Aussagen und was sind unitarische Aussagen und wo kommen die her? Aber auch Täuschung von Joseph Smith, zum Beispiel, dass er die goldenen Platten versteckt, dass er eigentlich von einem Stein liest, aber hinterher sagt, er hätte goldene Platten gehabt, von denen er übersetzt hätte. Dabei wissen wir, dass er eigentlich nur behauptet hat, von den goldenen Platten übersetzt zu haben, als er die 116 Seiten veröffentlicht hat. Aber als die 116 Seiten über Martin Harris dann weggekommen sind, war die Übersetzung über die goldenen Platten dann eigentlich weniger ein Thema und alle Zeitzeugen berichten eigentlich, wie er seinen Kopf in einen Hut gesteckt hat, wo er den Stein drin hatte, den er, glaube ich, bei Willa Chase gefunden hatte, einen Nachbarn da im Garten oder was, den er da erbuddelt hatte. Okay, also goldene Platten zu verstecken, das ist also diese Täuschungsthematik. Aber auch gerne Betrug, ja. dass dieser Modus operandi der ist, dass er zum Beispiel die Kirtland Safety Society Bank gründet, also diese Kirtland Bank, die dann gescheitert ist. Oder das Buch Abraham zum Beispiel. Oder dass er sogar droht, zum Beispiel bei der Polygamie-Geschichte, als er da erwähnt, dass Engel mit einem flammenden Schwert kommen würden, ihn zu töten, wenn seine Angetraute da nicht dazu stimmt, da ihn jetzt zu heiraten auf dem Fleck. Ja.
Er muss ja auch wirklich ein brillanter Redner gewesen sein, ne? Also, was man so hört. Also wenn ich mal an den King Follett Ansprache denke, die haben wir als Missionare so gern gelesen. Die war ja schon sensationell, ne?
Ja, ja, weil sie auch eine völlig neue Theologie eröffnet.
Ja. Aber also, auch so die Gewalt der Sprache, die er da so von sich gibt. Ich glaube schon, dass es echt viele damals stark beeindruckt hat. Mit den flammenden Schwertern und die Leute haben ja auch noch so geglaubt, buchstäblich, ne? Und die wollten das auch glauben.
Ja, ich glaube, dieser methodologische Punkt, der ist also extrem inhaltsschwanger. Und viele Leute werden sagen jetzt, meine Güte, was hält Joseph Smith für jemanden, der hier eine evolutionäre Theologie hat, der täuscht, der betrügt, der droht? Und das hört sich natürlich erst einmal ziemlich knallig an. Aber es geht ja nicht um die Meinung, die ich habe dazu, sondern es geht um die Meinung von Jeremy Runnels in diesem Zusammenhang und das und wie er das methodisch aufbaut. Ich möchte das einfach nochmal so dahinstellen. Okay, des Weiteren, und das vielleicht noch als letzten kleinen Punkt, versucht der Jeremy Runnels nach Gründen zu suchen, die jedwede weiterführende Diskussion über ein Thema schon von vornherein logisch ausschließt. Zum Beispiel, als er das meint, dass du ein Corpus Delicti irgendwo findest, was eine Aussage, die du triffst, widerlegt. Und du kannst erzählen, was du willst, dass du zu dem Zeitpunkt vielleicht ganz woanders war oder dass du irgendein Alibi hast oder sonst irgendetwas. Nein, also auf dem Boden liegen die Patronenhülsen deiner 9mm Vollautomatik. Ja, und das ist deine und das ist erwiesen. Und auf den Patronenhülsen finden wir darüber hinaus auch noch deine Fingerabdrücke. Dann kannst du erzählen, was du willst.
Das und ich habe ein YouTube-Video von.
Was?
Du hast. Und ich habe ein YouTube-Video von.
Von wem?
Nein, sage ich nur, das fehlte noch. Ach so. Nein, nein, das haben wir im Netz ist es ja immer gerade so ein Thema, wenn Videos gezeigt werden, dass daraufhin praktisch eine Wahrheit proklamiert wird, die aber, wenn man das Video komplett anschaut, plötzlich einen ganz anderen Sinn ergibt. Ne?
Ja.
Das war jetzt mehr ein Witz.
Ah, okay. Ah ja. Ja, genau.
Also selbst wenn du einen Film von irgendwas hast, muss das noch nicht die Wahrheit sein, die du darauf siehst. Ne? Oder so. Ja. Und ich weiß noch nicht, ob der das mit Absicht gemacht hat. Er hat es so gemacht, ja, aber ich glaube, er hat es unbewusst gemacht. Oder meinst du, er hat es wirklich so aufgebaut?
Der Joseph Smith?
Nee, der Runnels.
Also, dass er versucht, den Modus operandi zu finden, denke ich, ist durchaus eine bewusste Sache. Ich denke, dass dieses Suchen nach Gründen, die jede weitere Diskussion über ein Thema schon von vornherein logisch ausschließen, ich glaube eher, dass es eine Entdeckung ist, die er dann gemacht hat, die ihm aber durchaus bewusst geworden ist, weil er spricht eben auch ganz bewusst darüber in seinem Podcast. Ah, ja. Aber ich glaube nicht, dass er da angefangen hat mit dem CS-Letter, mit diesem Ergebnis. Dass er also wusste, dass er da so agieren würde. Ja.
Okay.
Also. Du hast ja jetzt, glaube ich, das Skript auch, ne?
Also der geht ja relativ schnell rein in das Buch Mormon, Bedenken und Fragen. Und er fragt sich halt, warum es so viele Ähnlichkeiten, Wörter und Parallelen zur King James Version gibt. Das haben wir besonders bei den Kapiteln von Jesaja, die ja teilweise genauso wieder vorkommen, wie sie in der King James Bibel von 1769 damals veröffentlicht wurde, kann man sie so auch im Buch Mormon lesen. Und da fragt er sich halt, warum ist das so? Warum kriegen wir keinen Originaltext von Gott, wenn schon Gott inspiriert? Warum hat er jetzt da die Passagen direkt aus der damals üblichen Bibel herausgenommen?
Ja,
das ist ja ein altes Argument.
Du, ne? Du meinst das mit diesen kursiv gedruckten Dingen, ja? Ja. Das ist so der erste Punkt, den er bringt, ja. Mhm. Ja. Weil du hast in der 1769er Version eine Adaption der 1611er Version, der King James Version. Und da werden halt aus poetischen Gründen oder in Form einer poetischen Interpretation bestimmte Worte hervorgehoben, die im griechischen Original da gar nicht vorkommen. Die werden also da kursiv gedruckt. Und wenn du das einfach so lesen würdest, dann würde ein ganz anderer Eindruck entstehen. Warte mal, ja, ich kann das vielleicht mal hochscrollen, dann lese ich das mal vor, wie sich das hier darstellt. Und da kann natürlich auch jeder direkt in der deutschen Version des CS-Letters selber nachlesen. Aber die Bibel sagt zum Beispiel im Hinblick auf Jesaja 9, Vers 1, das wäre dann in dem Fall eben von einem hebräischen Original weg übersetzt, wenn man jetzt tatsächlich das Kursiv weglässt, dann entsteht dort ein Satz oder ein Vers, der so eigentlich dann kaum noch Sinn macht. Das heißt also, die Übersetzer haben sich dann schon die Freiheit genommen, tatsächlich dann auch Füllworte selber einpflegen zu lassen, aber heben die dann eben hervor, damit dann jedem auch klar ist, okay, das ist von uns. Und das Problem, das hier entsteht, ist, dass du dann Jesaja 9, Vers 1, dann als zweiter Nephi 19, Vers 1 exakt expresses Verbes so wiederfindest, was ja auch absolut okay ist, weil geht man ja davon vom Proto-Jesaja aus, der eben noch schon vor der babylonischen Gefangenschaft geschrieben worden wäre und der dann eben dementsprechend auch im Buch Mormon dann auch auftauchen könnte, weil Lehi zu diesem Zeitpunkt ja eben noch da war und theoretisch das gewusst haben könnte. So, das haben wir beim Deutero-Jesaja dann nicht mehr oder Tritero-Jesaja, weil das ist definitiv nach der babylonischen Gefangenschaft geschrieben worden und da war Lehi nicht mehr an Bord. Die Sache finden dann noch später im Buch Mormon Eingang. Aber diese Punkte bringt er dann später noch. Aber jetzt erst nochmal im Hinblick auf Jesaja 9, Vers 1. Im Englischen heißt es hier, nevertheless, the dimness not as in vexation, when at the first he lightly afflicted the land of Zebulun and the land of Naphtali und so weiter und so fort. Also hier haben wir jetzt schon einige Worte weggelassen und die tauchen im Buch Mormon. Die sind dann aber kursiv gedruckt dann in der 1611er Version und der 1769er Version und tauchen im Buch Mormon dann eben schon ganzheitlich dann auf und zwar nicht mehr kursiv gedruckt, sondern als Original und das zeigt halt, dass Joseph Smith hier abgeschrieben hat schlichtweg und dass es eben nicht von einem antiken Dokument gekommen ist. Und das ist so eine Art, das ist das, was Jeremy Runnels mit Modus Operandi meint. Also er erzählt den Leuten irgendetwas und in Wirklichkeit zeigen sich dann, egal wie gut er das Buch Mormon schreibt und egal wie poetisch das auch immer ist und egal wie literarisch nachhaltig das geschrieben ist, letzten Endes, es ist abgeschrieben worden, schlichtweg. Es ist kein antikes Dokument und das ist der Punkt, den er hier bringt, der Jeremy Runnels.
Ja. Gut, er nennt das ja erstmal nur Bedenken.
Was denn? Er nennt das Bedenken?
Ja, diese ganzen Punkte nennt er
Bedenken.
Concerns, genau. Ja. Bedenken und Fragen. Genau.
Ja.
Also er sagt ja noch nicht, dass das jetzt alles abgeschrieben ist. Er macht sich halt seine Gedanken und jeder Mensch macht sich seine Gedanken. Das Jesaja-Thema war schon immer ein Problem. Als Mormone habe ich mir halt damals gesagt, naja, Gott hat halt zugelassen, dass er das schnell da übernimmt. Im Prinzip als Seher und Offenbarer hätte man schon erwartet, dass er vielleicht noch eine bessere Version davon bekommt, was Jesaja hier wirklich gesagt hat. Ist ja irgendwo auch ein logischen Konzern, den man dann hat.
Ja. Was hat er? Genau. Ja, also der zweite Punkt hier noch, dann die 1769er Version der King James Version enthält Fehler, die in späteren Versionen dann korrigiert wurden. Also die hat er dann eben auch so genau ins Buch Mormon übernommen und die tauchen dann im Buch Mormon auf. Und das führt der Jeremy Runnels hier halt an. Okay, magst du den dritten Punkt mal vorlesen?
Joseph Smith übersetzte die Joseph Smith Translation der Bibel, in der er behauptet, Fehler aus anderen Versionen der Bibel korrigiert zu haben. Warum passen diese Buch Mormon Passagen zur King James Version von 1769 anstatt zur Originalübersetzung von Joseph Smith?
Ja, der Bibel, genau, ja. Ein weiterer Punkt, den der Jeremy Runnels hier anführt, ist, dass Joseph Smith die Joseph Smith Übersetzung der Bibel halt der übersetzte, in der er behauptet, Fehler aus anderen Versionen der Bibel korrigiert zu haben. Das ist ja das, worum es bei der Joseph Smith Translation geht. Gell? Es ist ja so, dass einige Passagen der Bibel nochmal wieder komplett neu übersetzt werden, zum Beispiel Matthäus und so weiter. Und dann ist die Frage die, warum passen denn diese Buch Mormon Passagen zur King James Version von 1769 anstatt zur Joseph Smith Übersetzung der Bibel? Und das macht halt keinen Sinn. Also die Logik ist halt folgende, der geht halt ran, übersetzt die Bibel neu und korrigiert dann die Bibel, aber die korrigierte Version taucht dann in der Joseph Smith Übersetzung auf, aber die ursprüngliche Version ist im Buch Mormon. Also wenn das Buch Mormon das korrekteste Buch auf Erden ist, wie kann es denn dann angehen, dass Joseph Smith das korrekteste Buch auf Erden dann quasi sinngemäß übersetzt oder neu korrigiert?
Ja. Ja, also mir, generell ist mir aufgefallen, dass die Joseph Smith-Übersetzung ja eigentlich kaum eingesetzt wird, ne? Ebenso wenig, das Buch Abraham wird auch immer weniger, dass man darin Schriftstellen zitiert. Also das sind auch so eigene Leistungen von Joseph Smith, die in der Kirche gar nicht so richtig respektiert werden, habe ich manchmal den Eindruck. Und dass das jetzt nicht zusammenpasst zum Buch Mormon, klar, da kann man sich dann schon seine Fragezeichen selbst setzen. Mhm. Wenn er auf der einen Seite ein Stück von der Bibel selbst durch Offenbarung übersetzen kann, es also noch richtiger wird, als wir es bisher kennen, warum funktioniert das dann nicht im Buch Mormon? Das ist schon ein Punkt, ein legitimer Punkt, den man sich da fragen kann, klar.
Ja, das ist, halte ich auch für bemerkenswert, und das ist halt auch wirklich so ein Corpus Delicti, von dem der Jeremy Runnels spricht. Also da gibt es zwei, also erst einmal der erste Punkt, den wir gemacht haben mit der 1769er Version und den Kursivdrucks, und der zweite ist eben genau diese Geschichte, warum hat er denn in der Joseph Smith Übersetzung dann etwas korrigiert, was eigentlich im korrektesten Buch auf Erden schon korrekt stehen sollte. Und diese beiden Dinge sind im Grunde genommen, die brechen eigentlich das Genick, logisch. Das Genick des Buches Mormon im Hinblick auf seinen Anspruch. Das ist sein Standpunkt hier. Und dann können wir natürlich über alle möglichen Diskussionen da noch wieder in das Buch Mormon einsteigen, wie zum Beispiel Anachronismen, also Pferde, Stahl, Weizen und so weiter, die im Buch Mormon aufkommen. Aber darum geht es eigentlich nicht mehr. Die archäologische Diskussion ist eigentlich irrelevant, wenn wir bereits diese Punkte haben, jetzt so von der Logik her. Und finde ich in dem Zusammenhang interessant.
Okay. Naja, man kann es ja trotzdem noch isoliert sehen und sagen, Joseph Smith hatte keine Zeit, er musste einfach schnell da was abschreiben. Er hat dann später die Bibel nochmal übersetzen können. Also da gibt es natürlich schon diverse Entschuldigungen für, warum er das so hatte machen müssen. Und dann ist es halt interessant, die Gesamtheit der verschiedenen Unzulänglichkeiten zu sehen, dass es eben diese Tiere nicht gab, die immer wieder genannt werden. Fand ich jetzt aber auch immer nicht so ein starkes Argument damals, als ich mich noch damit beschäftigt hatte. Hätte ich noch irgendwie mit leben können, weil es vielleicht wirklich andere Bezeichnungen gibt für diese Tiere.
Wie Kuruloms und Kumoms zum Beispiel.
Genau.
Das ist legitim, das so zu sehen, dass man sagt, okay, ein Pferd war halt kein Pferd, sondern ein Kulom oder Kurulom oder so, wenn Pferde nicht explizit im Buch Mormon erwähnt würden.
Genau. Das ist richtig. Ich meine, das ganze Thema DNS, also die Herkunft der Indianer, ist schon ein ganz interessantes Thema, weil man jahrelang ja schon behauptet hatte, dass die Indianer die Lamaniten sind, die Nachkommen der Lamaniten. Und das wurde schon buchstäblich so auch gelehrt. Das wird heute schon lange nicht mehr so gemacht. Ich weiß noch, als Kind hatte ich ja auch die ganzen Bilder noch im Buch Mormon, in dem blauen Buch waren ja lauter Städten und von Azteken und Mayas und so weiter. Mhm. Und man hat damals gedacht, dass dies wirklich die Geschichte der Indianer buchstäblich ist. Und seitdem die Wissenschaft da weiter ist, geht die Kirche darauf auch nicht mehr so ein.
Nee,
das kann man schon, klar als Reaktion erkennen.
Ja, ist nicht mehr so das Thema. Ne? Ich glaube, wir würden diese ganze Diskussion auch nicht führen, wenn für die HLT-Kirche nicht genau die historische Lesart des Buches Mormon und ihrer eigenen Kirchengeschichte als Glaubensgrundsatz kein Thema wäre. Also wenn die Kirchengeschichte und die Historizität des Buches Mormon nicht als Glaubensgrundsatz gelehrt werden würden, dann gäbe es die Diskussion gar nicht, sondern man hätte eine viel größere Bandbreite an Auslegungsmöglichkeiten dessen, was eigentlich damals den Joseph Smith bewegt hat, anstatt jetzt ständig über die Buchstäblichkeit zu sprechen. Das ist halt auch einer meiner Kritikpunkte an dem CS-Letter, ist, dass er im Grunde gar nicht in die Metaphorik geht, sondern dass er eigentlich immer an der Buchstäblichkeit bleibt. Und die Kernbedeutung eines Joseph Smith als Propheten einer Wiederherstellung einer Urkirche tritt hier in den Hintergrund, hinter den vordergründigen Widersprüchen seiner Behauptungen.
Naja, ja, weil ja auch eine Theorie dahinter steht. Hinter jedem dieser Punkte steht ja im Prinzip die Theorie, wenn Joseph Smith nicht offen, nicht wirklich von Gott berufen war, wie konnte er so ein Werk schaffen, so ein relativ komplexes Werk und so eine interessante Lehre auch. Das steht ja immer dahinter. Das heißt, natürlich steht hinter dem ganzen DNS-Thema, also dem genetischen Thema der Indianer, hat es denn sein können, dass er einfach in seinem Land, in dem er jetzt lebte, eine Erklärung suchte, was mit den Indianern jetzt halt passiert ist. Ne? Hat er die da eingearbeitet, weil er einfach eine Antwort haben wollte, was tun die hier, was sind das für Ureinwohner, wie sollen wir eigentlich mit denen in Zukunft umgehen, das sind ja eigentlich Wilde. kann man die vielleicht zu uns bekehren? Was passiert dann, wenn die das Christentum annehmen und so? Das können ja alles Gedanken sein, die in seinem Kopf rumgegangen sind, und das sind ja dann so die Theorien, die dahinter stehen, ne? Die dann zum großen, großen Ganzen führen.
Ja.
Und das ist halt ein kleiner Baustein dieser Theorie.
Ja, wir können diese Sichtweise gar nicht mehr so richtig nachvollziehen in einer Zeit, in der Metaphorik und Historizität im Grunde genommen eins waren und in der man nicht differenziert hat zwischen beiden Dingen. Also wenn du dann behauptet hast, hier ist eine spanische Silbermine in deinem Garten und ich schaue jetzt in meinen Seherstein und suche dir jetzt die, dann ist das eine Sache, die als völlig selbstverständlich hingenommen wurde, dass man selbstverständlich den Zugang haben konnte zur spirituellen Welt. Man kommt ja aus einer Zeit in Europa, in der Hexen, Dämonen, Götter und Teufel und so weiter wirklich Bestandteil des täglichen Lebens waren. Und in eine Zeit, in der Hexenverbrennung etwas völlig Normales war, weil offensichtlich hier jemand da war, der über Alchemie oder sonstige metaphysischen Lesarten der spirituellen Dimensionen hier einen ganz anderen Zugang fand und das natürlich nicht von der Kirche gebilligt war. Und in so einer Welt, Weltsicht kommt man dann plötzlich in eine Frontier-Region im Nordosten der Vereinigten Staaten, und die Kirche gibt es als autoritäre Organisation nicht mehr, sondern man kann im Grunde genommen denken, was man möchte. Und in dieser Zeit, mit diesem Mindset, kommt dann eine Joseph Smith Familie daher und sagt, wir haben eine prophetische Gabe, das wurde also über viele Generationen prophezeit, dass irgendeiner aus unserem Blut irgendwann mal eine komplett neue Kirche gründen würde. Und Joseph Smith war das dann und fühlte sich inspiriert durch Wünschelrutenleser und Kartenleser und Hexen und so aus der Zeit. Und lernte dann von denen und nahm dann für sich selber diese Rolle eines Propheten in Anspruch, der Mythen und Sagen und Folkmagic aus der Zeit Neuenglands dann tatsächlich in seine eigene Welt übertrug. Und so war er dann der Prophet der Wiederherstellung. Natürlich waren die Indianer nicht irgendwie nur Indianer, die irgendwie vor 20.000 Jahren aus der Mongolei rübergewandert waren, über eine zugefrorene Meerenge, sondern das waren natürlich mystische Nachfahren der Juden, die von Gott da auf eine ganz besondere Art und Weise dahin geschickt worden waren. Und wenn wir da über den View of the Hebrews noch sprechen, wird das ja nochmal deutlicher.
Genau. Und hat halt auch wahnsinnig viel Hoffnung in dieses Land gelegt. Die waren noch nicht so lange da, die Menschen, und die wussten genau, das ist das Land, ja, von Gott. Die sagen sie ja heute noch, ne? Wie nennt man das? Es ist ja Gottes Land, ne? Sozusagen.
God's own country, ja.
Yeah. Ja, genau. Mhm. Glauben ja viele jetzt auch nicht Mormonen. Und das haben sich ja dann. Ich fand's immer lustig, als meine Schwester das erste Mal in den USA war und da sind sie auf so einer Straße gefahren und die ganzen verschiedenen Gemeindehäuser gesehen haben. Da war ja eigentlich klar, dass Joseph Smith nur einer von vielen war, ne? Mhm. Diese ganzen vielen christlichen Gemeinden da gesehen hat. Er war ja nicht der Einzige, es hatten sich ja noch mehr Gemeinden und so weiter gegründet. Sicherlich nicht mit so einer komplexen Lehre, aber damals war der Trend eben dahin, dass man Werte gesucht hat und auch Gemeinschaft gesucht hat, und Religion war da ein probates Mittel. Mhm. Ja, gut, so. Aber wir wollen ja einigermaßen offen bleiben, ne? Das ist also noch nicht so sehr die Geschichte festlegen.
Ja, also die Frage ist halt, wie offen man sein kann, wenn man das so betrachtet. Also ich denke mal, dass er einen starken Punkt halt hat im Hinblick auf die Historizität des Buches Mormon, weil die Anachronismen und diese Corpus Delicti-Diskussion und so weiter, die belegt natürlich schon irgendwas. Vor allem, wenn da aus apologetischer Richtung nicht unbedingt jetzt wirklich die Beweislage jetzt in eine andere Richtung geht oder gezogen wird. Das ist ja nicht der Fall, sondern es ist ja eher so, dass diese Dinge erst einmal für sich stehen, die Anachronismen, also dass Pferde, Vieh, Ochsen, Schafe, Schweine, Ziegen, Elefanten, das Rad, überhaupt Streitwagen, die Erfindung und Nutzung von Seide, die Entwicklung von Stahl und so weiter, dass diese Dinge in einer präkolumbianischen Zeit in Amerika und zu Buch Mormon Zeit überhaupt nicht existiert haben. Und wenn man sich das so vor Augen führt, dann weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, welche Grauzonen da noch übrig bleiben im Hinblick auf die Historizität des Buches Mormon als antikes Dokument. Also ich meine von wegen Ergebnisoffenheit. Also wo will man da ergebnisoffen sein?
Naja, man kann, also jetzt auch wenn wir jetzt mal den Punkt 6 nehmen mit den großen Schlachten, Hügel Cumorah und so weiter, klar, er schreibt dann, die BYU New World Archaeological Foundation bezahlte Forscher den Stuart vergaschen 20 Jahre, dass er in Zentralamerika irgendeinen Beweis findet.
Ja.
Ich finde ja auch das Zitat am Anfang interessant von Reuben Clark: Wenn wir die Wahrheit haben, dann kann Überprüfung ihr nicht schaden. Wenn wir die Wahrheit nicht haben, dann sollte ihr geschadet werden. Das ist ja schon, der hat halt echt noch dran geglaubt, dass man vielleicht auch Dinge findet. Mhm. Man hat nun mal bisher keine Beweise für das Buch Mormon gefunden. Das ist natürlich auch für diese Archäologen, die 20 Jahre da geforscht haben, irgendwo enttäuschend. Aber trotzdem, du hast ja auch eine Art und Weise gefunden, in dem Buch trotzdem noch was Spirituelles zu sehen. Mhm. Manche sehen das dann natürlich nicht mehr, aber gerade jetzt die geografischen Faktoren, meine Güte, theoretisch kann es immer noch sein, dass man es einfach nicht gefunden hat, dass die Plätze woanders sind. Egal, ob jetzt am Hügel Cumorra jedes Jahr diese Festspiele stattfinden oder nicht. Es kann trotzdem, da hat man ja auch viel gegraben und nichts gefunden an Kriegsmaterial oder sowas.
Da ist nichts.
Im Unterschied zur Bibel ist es natürlich schon schade, dass man so gar nichts findet, was irgendwo Thesen stützen könnte oder die Geschichte des Buches Mormon stützen könnte.
Ja.
Ich denke, das macht auch manche Mormonen schon auch fertig, ne, dass da gar nichts passiert. Und wenn was ist und wenn was kommt, dann sind es meistens Falschmeldungen. Und das ist natürlich schon schade, aber so ist es halt.
Ja, ja.
Aber man könnte immer noch sagen, naja, Geografie fand ich jetzt auch früher nicht so ein Riesenthema für mich. Also wo das jetzt stattfand, diese Schlacht, und wenn es in Südamerika gewesen wäre, wäre es mir auch egal gewesen. Mhm. Ich habe da dran geglaubt und nur weil ich da jetzt nichts finde in Neuengland, ist das für mich kein Beweis, dass das so nicht irgendwo an irgendeinem Flecken Erde stattgefunden hat.
Ja,
von daher finde ich, ist er noch nicht ganz am Ende mit den ersten Punkten.
Ja, theoretisch nicht. Also da kann natürlich noch sehr viel mehr kommen. Also dass der Thomas Stuart Ferguson und auch der B.H. Roberts war ja auch ein Apologet, genau wie der Thomas Stuart Ferguson. Jedenfalls hat er so mal angefangen, aber daraus wurde dann ja nichts. Weil immer wenn die irgendwie jemanden da nach Mesoamerika schicken, die Situation zu untersuchen, dann kommen die halt mit leeren Händen zurück, egal wie lange sie da buddeln. Und so sagte der Thomas Stuart Ferguson dann auch am Ende seiner Recherchenarbeit, sagte er, eine Geografie des Buches Mormon kann man nirgendwo platzieren, weil sie fiktional ist und niemals die Anforderungen klassischer Bodenarchäologie erfüllt. Ich meine damit, was im Boden ist, wird niemals mit dem übereinstimmen, was im Buch ist. Er ist dann wohl auch irgendwann mal so Mantel- und runtergezogenen Hut-Style da bei der Sandra und dem Gerald Tanner aufgetaucht. In der, wie heißt die noch? Dieser Lighthouse Foundation, genau. Und zwar in Salt Lake City selber. Man kann ja das Büro dort und das Geschäft von der Sandra Tanner besuchen. Da ist dann auch mal so eine Replika des Buches Mormon, und zwar nach der Vorlage von Joseph Smith, und zwar aus Blei. Und man kann mal versuchen, diese Vorlage hochzuheben, um zu sehen, wie schwer ist das Ding eigentlich. Und das ist eigentlich kaum hochzuheben. Also man muss sich da schon richtig, richtig für anstrengen. Jetzt wohl wissend, dass Gold eigentlich schwerer ist als Blei, kann man sich bedeuten, was das heißt, wenn man mit so einem Trümmer da auf dem Rücken 2 Meilen durch den Wald rennt und währenddessen auch noch Verfolger abschütteln muss, ja, und denen die Platten um die Ohren haut. So wie das ja Joseph Smith erzählt hat dort in Kirchengeschichte. Und das ist also sowas von unwahrscheinlich, einfach weil das Ding so verdammt schwer ist auch, ja. Na, ist auch egal. Auf jeden Fall, dieser Thomas Stuart Ferguson ist wohl nach der 20-jährigen Recherche, als er dann irgendwann wieder zurückgegangen ist und dann sein Funding dann noch ausgelaufen ist, weil da einfach keine Belege kamen, dann wohl mal bei Sandra Tanner da aufgetaucht. Die Sandra Tanner ist ihm wohl entgegengekommen, der Gerald hat wohl im Hinterzimmer gesessen und die Sandra hat dann das wohl ihm da begrüßt und so, und er sagte, er sei Thomas Ferguson, und ihr ist dann plötzlich klar geworden, einen Moment, der Thomas Ferguson? Von der New World Archaeological Foundation, ja, das bin ich. Und dann haben die sich halt erst einmal wirklich ein paar Stunden hingesetzt und da eine intensivste Diskussion geführt und um Himmels Willen den Thomas Ferguson darum gebeten, doch bitte was zu sagen dann auch über seine historischen Entdeckungen, aber er ließ sich dazu nicht überreden, da also auch wirklich ein Zeugnis da auch zu formulieren, das dann danach dann auch für die Welt dann auch freistehen würde. Und so sind also die Kinder von Thomas Stuart Ferguson bis zum heutigen Tag eigentlich immer noch der Meinung, dass ihr Vater bis zum letzten Tag an die Historizität des Buches Mormon geglaubt hat und streiten also jede Form eines Zeugnisses in andere Richtung ab. Ja, und es wäre also wirklich wichtig gewesen, einfach auch als Zeitzeuge, weil wir haben es ja wirklich mit dem klassischen Fall zu tun. Ja.
Aber dass er allein bei Sandra Tanner aufgetaucht, das ist ja schon mal ein interessantes Fakt, weil das war ja wirklich einer der ersten sogenannten Antimormonen, und die hatte ihre Rehabilitation erst die letzten Jahre erfahren, mit der ganzen Beweisführung, man hat sie ja früher immer belächelt und gesagt, ach, die sucht nur Negatives an der Kirche und vieles, was sie rausgefunden hat, ist halt dann bestätigt worden. Hat's immerhin noch erlebt, ne, dass sie da rehabilitiert wird. Ich glaube, das tut ihr auch ganz gut.
Also, dass der John Lennon sie interviewt hat, ist auch so ein Stück Zeitgeschichte. Das muss man
auf jeden Fall
sagen. Also
es wurde denen ja auch vorgeworfen, sie wollen nur Geld verdienen mit ihrem Verlag, den sie da hatten. Aber wenn man das Interview dann hört, das ist schon wirklich interessant, also wie sie sich da eingesetzt hat. Ja. Und reich geworden sind die bestimmt nicht, die beiden.
Nee, klar, sie legt ja ihre Finanzen auch offen. Ich meine, die muss ja auch irgendwie klarkommen. In Amerika läuft sowas ja halt anders ab, als würde so ein ehemaliger Arbeitgeber dir deine Rente bezahlen. Und das läuft halt nicht so. Ne? Und das ist halt eine Ministry. Genau, Utah Lighthouse Ministry war das.
Genau,
das
heißen die.
Utah
genau.
Lighthouse Ministries, okay. Ja,
gut.
Next Point.
Ja, sorry? View of the Hebrews, ne? Das ist ja ein interessantes Buch gewesen.
Wollen wir nochmal über diese Camorra-Moroni-Geschichte da eingehen? Die ist auch nochmal witzig.
Können wir mal.
Also, es ist so, dass wenn man sich mal so eine Landkarte anschaut, dann stellt man fest, dass die Hauptstadt der Komoreninseln bei Madagaskar an der östlichen Afrika-Küste Moroni heißt. Also dann haben wir hier die Komoren und dann Moroni. Also da ist es natürlich naheliegend, dass Komore und Moroni, was ist das denn? Ist das ein Zufall oder wie? Aber es ist tatsächlich kein Zufall. Und zwar die Herleitung, die der Jeremy Runnels hier findet, ist die, dass der Captain William Kidd eine sagenumwogene Piratengestalt des 17. Jahrhunderts ist, der 1701 dann an der englischen Küste dann auch hingerichtet worden ist für seine verbrecherischen Taten als Pirat. Und der war eben auch ein Schatzsucher, genauso wie Joseph Smith auch ein Schatzsucher war. Und diese Sagen, die wurden natürlich vor allem in Neuengland immer wieder erzählt. Ja, also wenn ich jetzt mich irgendwie unterhalten will, dann kann ich halt runtergehen und spiele Xbox oder kann mich sonstig beschäftigen irgendwie, aber das konnten die halt damals nicht. Das heißt, alles, was sie hatten, waren eigentlich ihre Sagen und ihre Folkmagic und ihre Bibel, und so hat man sich dann abends vielleicht auch nach der harten Arbeit dort auf der Farm dann halt viele Geschichten erzählt und viel unterhalten und so. Und der Captain William Kidd und die Legenden, die man damals so erzählte, unter anderem eben auch View of the Hebrews natürlich, wo wir gleich drüber sprechen werden, war halt immer Thema. So, und das ist, dieser Captain William Kidd, das war so eine spannende Geschichte. Und so tauchte dann eben auch dieses Camorra und dieser Moroni dann im Buch Mormon auf, weil das eben auch genau die Dinge sind, die von dem Captain William Kidd erzählt hatte. Später wurde dann Camorra in Kumora verändert. In der 1830er Version war das noch nach Camorra, und später in der nächsten Auflage wurde das dann Kumora. Und so hatte man das dann angepasst. Aber der Vorwurf der Apologeten in diesem Zusammenhang war halt der, dass Joseph Smith vielleicht gar keinen Zugang gehabt haben könnte zu solchen Landkarten. Aber darum geht es eigentlich nicht. Die Frage ist nicht, ob er zu irgendwelchen Landkarten Zugang gehabt haben könnte. Und theoretisch hätte er das gekonnt, aber darum geht es nicht. Sondern es geht eigentlich mehr darum, dass es halt in den Sagen von Captain Kidd auftauchte, die halt Teil der Folktradition in Neuengland war.
Ja, die hat wohl jedes Kind in der Schule gelesen, diese Geschichten.
Ja.
Die waren wohl sehr bekannt, ja.
Ja.
Genau.
Jetzt wolltest du aber über View of the Hebrews sprechen. Hast du da nochmal was dazu?
Ja, View of the Hebrews ist, das war das Buch, was ich mir damals dann auch gekauft hatte, so in den Jahren, wann war das, 1998, 99, sowas, als ich mich stärker mit dem Thema beschäftigt hatte. Sag mal so, diese ganzen Punkte für sich sind natürlich oftmals schwach, aber wenn man das im Kontext sieht, sind es dann doch starke Punkte, weil man fragt sich ja immer, wenn man so gläubiges Mitglied ist, wäre das alles nicht wahr, wie konnte Joseph Smith sowas machen? Und deshalb ist ja der Kontext, in dem er lebte, so wichtig. Die ganze Umgebung, die Menschen, die da gelebt haben. Und interessant ist halt in dem Zusammenhang, was die Menschen dort so gedacht haben und über was sie diskutiert haben in den Wirtschaften wahrscheinlich, was sie so gelesen haben, was in den Bibliotheken vorhanden war. Und da gab es halt auch dieses Buch, also neben der Geschichte von Captain Kidd, die überall gelesen wurde, gab es halt dann auch dieses Buch View of the Hebrews, war sicher nicht ganz so bekannt, aber erste Ausgabe 1823, zweite Ausgabe 1825 und wurde auch in Vermont publiziert. Das heißt, Oliver Cowdery lebte sogar in der Nähe von dem Autor, der hieß ja Ethan Smith, der das geschrieben hatte. Und das war eine Geschichte, die eigentlich auch darstellt, wie die, also die Hebräer in dem Sinne, die Israeliten, wie, ja, wie sie nach USA gekommen sein hätten könnten. Mhm. Und insofern ist es sehr interessant, weil es sehr viele Parallelen gibt. Und zum Beispiel wird da über die Zerstörung Jerusalems gesprochen, wie im Buch Mormon. Die Hebräer verlassen die alte Welt für eine neue Welt. Es geht sehr stark um Religion, Migration, um das Bereisen von Meeren. Es geht um Siedlergeschichten, es geht um Kriege. Es geht um Brustplatten wie Urim und Thummim. Also es gibt wahnsinnig viele Parallelen. Mhm. Es geht um irgendwelche Leute, die auf der Mauer stehen und warnen. Mhm. So ähnlich wie Samuel der Lamanit. Also es gibt wahnsinnig viele, also es ist schon extrem interessant. Mhm. Und das hat mich damals schon stark beeindruckt, weil wenn er das Buch gehabt hätte oder auch Oliver Cowdery Zugang zu dem Buch hatte oder sogar zum Autor, dann waren das natürlich Themen, über die gesprochen wurde, in dem, gerade auch in dieser Region, und die diskutiert wurden und die dann natürlich zu so einem Weltbild auch führen können. Ja, weil irgendwie muss man ja, sehen wir mal an, Joseph Smith hätte das alles erfunden, er muss ja irgendwie draufkommen, ne, auf solche Geschichten, die er sich da überlegt hat. Mhm. Irgendwoher brauchst du die Inspiration. Er war jetzt nicht so sehr gebildet, aber er konnte wohl recht gut lesen. Das ist ja erwiesen. Und insofern ist es halt wieder so ein kleiner Puzzlestein, der erklären kann, wie man auf so eine Geschichte kommt.
Ja, also genau. Ich denke, knackig formuliert, das ist halt wirklich, also die Parallelen sind wirklich frappierend zwischen View of the Hebrews und eben die Tatsache, dass es diesen Link gibt zwischen Ethan Smith als Pastor in Poultney, Vermont zu Oliver Cowdery, der dann so wenig später nach der Veröffentlichung dann auch seinen Cousin x-ten Grades in New York Upstate, Joseph Smith Jr. besucht und dann Teil der Wiederherstellungskirche wird. Also das ist schon wirklich extrem cool, wenn man das so liest, wie es tatsächlich diese Überschneidung gibt. Es gibt aber auch viele Unterschiede, auch sehr, sehr relevante Unterschiede, die dann zu der Auslegung führen, dass keinesfalls View of the Hebrews als alleiniges Quellendokument für das Buch Mormon gedacht werden kann. Weil wenn man tatsächlich jetzt einen Nagel in die Wand hauen will, im Hinblick auf die, auf das ist die Quelle für das Buch Mormon, dann fällt das sehr, sehr schwer, weil da einfach viele Traditionen in das Buch Mormon einfließen. Und diese Traditionen, die untersuchen wir jetzt hier mal. Aber ich finde den Punkt, den du da machst, und finde ich sehr, sehr gut. Und die, ich wusste gar nicht, dass du dir das echt sogar selber gekauft hast damals, um das als Quellenmaterial zu lesen. War das jetzt so in der Zeit des Internets schon? Also konntest du dir das dann downloaden oder hast du das tatsächlich auch?
Nee, das habe ich auf Amazon.
Ach, hast du echt USA bestellt?
Man konnte damals noch Amazon USA bestellen, ja.
Okay. Ja. Ja, also ein weiterer Vergleich wäre jetzt zum Beispiel mit den Legenden seines Vaters. Also zum Beispiel Lehis Traum ja. Und der dann später in Nephis Traum dann drei Kapitel weiter dann wiederholt wird, entspricht halt 1:1 der Überlieferung. Also Lucy McSmith hat darüber auch gesprochen, die Frau von Joseph Smith Senior und die Mutter von Joseph Smith Junior, dass der Vater oft von seinen Träumen erzählte und solche Träume kamen da eben vor. Und zwar so identisch zu denen aus Lehis Traum. Ja, das finde ich halt sehr interessant. Aber eine weitere Parallele findet sich in dem Buch, und zwar das Buch heißt The Late War Between the United States and Great Britain.
Vielleicht, genau. Ich wollte nur kurz dazu sagen, ja. der B.H. Roberts war ja von der Kirche beauftragt worden, die Studie durchzuführen und das View of the Hebrews näher zu untersuchen. Okay. Und entsprechend ist ja dieses Buch auch aufgebaut. Das ist ja seine Studie im Prinzip. Das ist jetzt nicht View of the Hebrews. Es ist im Prinzip die Studie von View of the Hebrews. Das ganze Buch ist da nicht drin, aber er untersucht das halt und er sagt ja dann am Schluss auch, dass er festgestellt hat, dass es nicht ein paar Dinge sind, die parallel da stattfinden in diesem Buch, sondern es sind viele, viele Dutzend Parallelen. Und er hat es ja dann auch im Vertrauen den, er war ja 70er selber, er hat es ja dann im Vertrauen den Aposteln vorgestellt und die haben es dann mehr oder weniger unter den Tisch fallen lassen und das Buch wurde das erste Mal auch erst, glaube ich, 85 dann mal veröffentlicht. Man geht davon aus, dass der B.H. Roberts, der war zwar sein Leben lang da noch Mitglied, aber man geht davon aus, dass er eher so dann ein Mitläufer war, weil er da doch zu viele Parallelen gesehen hat. Und er hat auch mal irgendwann ganz klar gesagt, ja, es könnte schon sein, dass Joseph Smith das selbst geschrieben hat. Er hat auch andere Dinge dann untersucht. Also war schon eher ein kritischer Geist, hat es aber dann für sich behalten, war gerne Mormone, hat dann auch so weitergelebt, aber da gibt es viele Spekulationen drum, ob er wirklich da noch dran geglaubt hat.
Ja, finde ich in dem Zusammenhang interessant, wie Leute, die sich dann eben in die Tiefenanalyse begeben, das Buch Mormon und die Kirchengeschichte zu bekräftigen, dann irgendwann auch extrem frustriert sind. Ne? Und ja, das, genau. Ich verstehe deswegen einfach auch nicht, wie Apologeten das machen. Also ich war ja mal damals 2002, 2003 müsste das gewesen sein, bei so einem Event mit Scott Gordon von FAIR, von LDS FAIR, und ich muss sagen, über diese, ja, die schlechte Form der Apologetik dort, die fand ich erschütternd. Ja. Ja. Also da wurde dann so eine Tabelle aufgeführt von Dingen, die man damals über die historische Authentizität des Buches Mormon wusste, vor x Jahren. Und da waren also noch viele Felder rot und nicht entdeckt. Und dann hat er also den derzeitigen Stand dargelegt mit einem weiteren Slide und hat gesehen, also dass da viel mehr Felder grün waren und viel, viel weniger rot. Aber er ist nicht wirklich auf jeden einzelnen der Punkte eingegangen. Ich konnte auch kein Foto schießen von diesen Dingern. Ich habe die Präsentation auch niemals bekommen. Würde mich wirklich mal interessieren, genau diese Präsentation nochmal zu sehen. Weil da werden die einzelnen Punkte nämlich angeführt. Also hat man tatsächlich Pferde gefunden, hat man tatsächlich da im Mittleren Osten an der Südostküste Saudi-Arabiens Überbleibsel gefunden von Lokationen, die im Buch Mormon erwähnt werden, zum Beispiel dieser Stein Nahum und so weiter. Und all diese Dinge werden dort besprochen und die Darstellung ist meines Erachtens erschütternd unrealistisch und einfach schlechte Apologetik, ja. Ich würde zu gerne das nochmal sehen, aber ich weiß nicht, ob ich da den Scott Gordon selber mal anschreiben soll, dass mich da sein Vortrag da sehr beeindruckt hat, aber wir das mal schicken können. Okay, aber vielleicht lese ich das mal vor.
Das kannte ich übrigens damals nicht, das habe ich also bei meiner Recherchezeit nicht gefunden, The Late War. Mhm. Das ist für mich auch durch den CS-Newsletter, dann habe ich mich da das erste Mal mit beschäftigt. Ist ja auch sehr interessant.
Also was hier erstaunlich ist, sind die Parallelen zwischen The Late War und dem Buch Mormon. Und wenn man hier mal was vorliest, dann kann ich das vielleicht mal machen? Also vielleicht mal vom Anfang her von The Late War Between the United States and Great Britain. Dazu möchte ich sagen, dass das ein Kinderschulbuch war, das 1819 veröffentlicht wurde, was also in Gänze in King James Englisch verfasst ist. Und hierbei gibt es zwei Dinge, die interessant sind. Und zwar zuerstens, dass der Stil sehr ähnlich ist. Und zweitens, dass wir in The Late War eben auch einen Chiasmus vorfinden. Und wir wissen beim Chiasmus, dass es halt die heilige Kuh der mormonischen Apologetik der 80er, 90er Jahre ist. Einfach deshalb, weil man davon ausgegangen ist, dass Chiasmus eine Form des Schreibens bei den alten Juden war, die auf diese Art und Weise geschrieben haben, um sich Schriftstellen und Passagen besser einprägen zu können. Und man sieht, dass Chiasmus eigentlich eher eine Zufallsentwicklung ist, die immer wieder in unterschiedlichen, vor allem älteren Texten auftauchen. Nicht unbedingt aus Plan und Methode, sondern einfach, weil man halt so spricht. Aber das wäre jetzt ein so ein Thema. Also der Chiasmus ist halt damit ziemlich enthebelt, einfach deshalb, weil es halt überall sonst auch auftaucht und nicht nur in alten hebräischen Texten. Aber ich lese das mal vor. Und es begab sich im 1812. Jahr der christlichen Ära und im 36. Jahr, nachdem das Volk der Provinzen von Columbia sich selbst eine freie und unabhängige Nation erklärt hatten, dass im sechsten Monat desselben Jahres, im ersten Tag des Monats, der vom Volk ernannte regierende Gouverneur über das Land Columbia, nämlich James, dessen Nachname Madison war, dem großen Sanhedrin des Volkes, welcher versammelt war, ein Schriftstück vortrug. Und der Name der Stadt, wo das Volk versammelte, wurde nach dem Hauptmann des Landes Columbia benannt, dessen Ruhm sich bis in die äußersten Enden der Erde erstreckt, wenngleich er auch schon bei seinen Vätern schlief. Also das sind so einige Passagen und Pralinen aus diesem Buch. Also der Stil ist dann doch schon frappierend ähnlich, oder?
Definitiv.
also vor allem die späteren Kapitel aus dem Buch Alma, wo es eben eher um Kriege geht und die Schlachten, die dort geführt werden, die sind da halt sehr, sehr stark drüber abgegolten, glaube ich. Etwas Ähnliches finden wir beim First Book of Napoleon. Das ist ein Buch, das die Kriege in Frankreich mit Napoleon bespricht, der zu diesem Zeitpunkt eben noch ein Zeitgenosse war. 1809 wurde das Buch veröffentlicht und hier sind halt dann wirklich die expresses Verbes Vergleiche zwischen dem First Book of Napoleon und dem Buch Mormon interessant. Also aus dem First Book of Napoleon zum Beispiel Zitate hier: Darum verurteilt nicht, was geschrieben ist, ein Bericht, das erste Buch Napoleon auf dem Angesicht der Erde und es begab sich, das Land ihres Erbteils und ihr Gold und Silber und die Gebote des Herrn, die törichten Einbildungen ihrer Herzen, klein von Gestalt, Jerusalem, wegen der verkehrten Schlechtigkeit des Volkes. Und das muss ich jetzt nicht beim Buch Mormon nochmal vorlesen, weil das ist nämlich exakt identisch.
Ja, und die schreiben auch ständig, und siehe, es begab sich in diesen letzten Tagen, dass ein böser Geist sich auf der Erde erhob und den Menschen Söhnen großes Leid zufügte. Und dieser Geist ergriff das und verbreitete sich unter dem Volk, das im Land Gallien weilte. Das sind schon starke Parallelen. Aber auch schon bei dem Late War Buch auch viele inhaltliche Parallelen, ne, muss man auch sagen. Also nicht nur vom Chiasmus, sondern auch inhaltlich, genau wie beim Buch von Napoleon. Also schon interessante Literatur, die da hätte, ja, die, wenn man sowas, also würde schon Sinn machen, wenn man das alles gelesen hätte, dass sich dann so eine neue Geschichte entwickelt daraus. Sprachlich wie auch inhaltlich.
Ja, und so sehen wir dann eigentlich alle Argumente im Hinblick auf die Entstehung des Buches Mormon. Was uns jetzt aber immer noch nicht beantwortet, wie konkret das Buch Mormon eigentlich entstanden ist. Das ist ein recht mühsamer Prozess und da scheiden sich die Geister und hat es viel Diskussion darüber gegeben. Was also auch dem genialen Anspruch von Joseph Smith als Prophet der Wiederherstellung auch entspricht, ne? Denn die Lösung, wie das Buch Mormon selber entstanden ist, ist immer noch nicht da. Also ich denke, dass relativ klar sein dürfte, dass das Buch Mormon ein Produkt des 19. Jahrhunderts ist und somit eben ein pseudepigraphes Buch, das von sich selber behauptet, eben antik zu sein und hier antike Namen zitiert, gerne auch Jesaja zitiert und so weiter. Aber das ist ja nicht ungewöhnlich. So etwas hat es in der alten Zeit immer wieder gegeben, dass irgendwelche Propheten behauptet haben, irgendetwas sei von jemand anderem. Das stellt ihren Anspruch, heilige Schrift zu sein, aber nicht in Frage. Wie findest du das? Hast du da irgendwie eine Meinung zu?
Muss das? Naja, es ist eine Definitionsfrage und eine Frage des Ausgangspunkts. Was ist für mich heilige Schrift? Wie definiere ich heilige Schrift? Wenn für mich heilige Schrift buchstäblich eine Offenbarung ist, die 1:1 an Propheten geht und die auch historisch belegbar ist, viele Dinge in der Bibel sind belegbar, viele Dinge aber auch nicht. Und wenn ich jetzt die nicht belegbaren, die historisch nicht belegbaren Passagen aus der Bibel, Neues oder Altes Testament, ist jetzt egal, herausnehme und ich sage, das ist trotzdem inspirierte Heilige Schrift, auch wenn es nicht stattgefunden hat oder anders stattgefunden hat, dann ist natürlich das Buch Mormon auch kein Problem. Also es ist schon ein Problem, aber vielleicht nicht so ein starkes Problem, indem ich mir eben einige Passagen rausnehme, die mir was bedeuten, die meinen Glauben stärken und ich relativiere nun mal die historische Wahrheit. Es ist eine Frage des Ausgangspunkts. Ich sehe den natürlich schon auch radikaler, ich sehe den schon eher wie Jeremy Reynolds, aber du siehst es ja ein bisschen anders.
Ja, das tue ich schon. Ich genau. Brauche Heilige Schrift nicht unbedingt als literarische, ich sag's mal anders, ich brauche das Buch Mormon eigentlich nicht als antikes Dokument oder ich brauche Heilige Schrift nicht als antikes Dokument. Ich brauche auch Adam und Eva nicht als wirklich lebende Personen von vor 6000 Jahren. Die Bedeutung der Heiligen Schrift für mich ist eher in meiner Beziehung zu Gott zu finden. Ich glaube an Gott, allerdings auf meine eigene Art und Weise, die durchaus anders ist als die, sagen wir mal, von treugläubigen HLT, wenn man das überhaupt so subsumieren kann. Aber tendenziell kann man das, glaube ich, schon. Und für mich ist Gott vor allem metaphorisch und geistlich und nicht buchstäblich und körperlich. Und deswegen ist es mir wichtig, dass Gott im Geist einer Sache zu finden ist. Und dass diese Sache dann eben im Geiste meine Beziehung zu Gott beschreibt. Weißt du?
Ja, ich frage mich dann halt nur, warum so umständlich, ne? Warum hat Joseph Smith so viele Geschichten erzählt? Also entweder er war wirklich relativ schwach angeleitet, dass im Prinzip diese Inspiration gar nicht so direkt kommt, wie wir uns das vielleicht so als gute Mormon vorgestellt haben, dass er einfach Geschichten erzählt hat. Aber wenn das jetzt so wäre, wie du sagst, metaphorisch, warum hat er nicht einfach ein Buch geschrieben und hat gesagt, Leute, das ist inspiriert, also ähnlich wie der Koran, das hat keine geschichtliche Relevanz oder es hat nur eine geringe geschichtliche Relevanz, aber es ist ein inspiriertes Buch und ich habe dazu auch keine Platten gebraucht, ich habe dazu auch keinen Seherstein gebraucht, ich habe die Offenbarung von Gott bekommen. Mhm. Er hat halt doch eine sehr komplizierte Geschichte dazu auch kommuniziert.
Mit allen möglichen Lügengeschichten auch. Ne? Und genau. Er macht es sich unglaublich umständlich dabei. Aber das war halt so die Zeit, weißt du?
Das war halt so die Zeit.
Das ist das, was die Leute zum Ticken gebracht hat. Die kamen aus der Freimaurerei und kannten die freimaurerischen Symbole. Die kamen aus der Zeit, in der man sich mit der Literatur unglaublich viel mit Alchemie und Zauberei und Folkmagic und so weiter befasst hat. Und das war einfach ein Thema, das die Bewohner von Neuengland in dieser Farmwelt und in dieser landwirtschaftlichen und Agrarwelt einfach beschäftigt hat. Wünschelrouten waren eine gängige Sache und man hat über Wünschelrouten und Pendelleserei und Handleserei und so weiter Dinge über den Menschen herausgefunden und über seine Welt und das Universum. Und das war einfach etwas, was die Welt damals beschrieben hat. Heutzutage würde man niemals so vorgehen. Man würde da, wenn man ein originelles Buch schreibt, eine Erstliteratur schreibt und von der behauptet, sie sei heilige Schrift, da würde man wahrscheinlich völlig anders vorgehen und die Elemente der heutigen Zeit mit einfließen lassen, die doch sehr viel stärker polarisieren zwischen Buchstäblichkeit und Metaphorik. Weißt du, wir haben das ja auch im Forum, diese Diskussion gehabt, ne? Da, wo dann einer meinte, das geht gar nicht, das ist unmöglich. Entweder das Buch Mormon ist authentisch im Hinblick auf seine Aussagen oder wenn ich belegen kann, dass es das nicht ist, dann muss ich also auch das ganze Ding mit Bausch und Bogen ablehnen. Und ich kann zwar selber persönlich für mich diese Haltung nicht nachvollziehen, kann sie aber verstehen, insofern als dass ich weiß, dass jemand so tickt, weiß. Der kommt mit ganzen metaphorischen Zeugs und gesagt es nicht klar. Der sagt sich entweder, die Sache behauptet etwas und dann ist es ja wieder wahr oder nicht.
Ja, klar.
Ich respektiere das schon, diese Haltung. Aber so ticke ich halt überhaupt nicht. Also ich bin gedanklich so gar nicht gewired. Für mich ist Heilige Schrift niemals aus dem historischen Wert heraus wertvoll, sondern immer nur aus dem, was ich jetzt momentan da reinlese. Ansonsten wüsste ich gar nicht, wo ich da anfangen sollte.
Aber die Kirche ist halt nicht so aufgebaut. Ich meine, ja. Du weißt ja noch bei den, das kommt ja dann auch noch später, die Kinderhookplatten und so weiter. Die Kirche versucht ja schon mit allen Mitteln Beweise auch zu finden und sie hat es ja auch damals getan, bei der Hoffmann-Geschichte, sie würde ja das dann auch veröffentlichen. Also ich sag, also wenn wir heute die goldenen Platten finden würden, die würden natürlich veröffentlicht.
Ja klar,
das Beweis. Ja, also
das wäre die Riesenkiste.
Das heißt, dein Glaube, deine Religion, wie du dir das vorstellst, hat halt mit dem offiziellen LDS-Glauben, glaube ich, wenig zu tun. Und von daher muss man beide Seiten verstehen. Ne? Also ich glaube auch, dass Joseph Smith ein ganz smartes Kerlchen war, der die Stimmungen da draußen gut aufgefangen hat. Und du wirst lachen, es gibt auch heute noch Wünschelroutengänger, die davon leben. Und ich habe auch einen fernen Verwandten, der verdient zum Beispiel auch ein bisschen, der hat einen Nebenerwerb mit Pendeln. Ne? Der wohnt in Holland, der ist ein relativ bekannter und der kann doch diverse Dinge auspendeln zum Beispiel. Mhm. Ne? Oder manche lassen sich ihr Haus mit einer Windschelrute irgendwie einrichten oder suchen Wasser oder was auch immer. Die Situation war halt damals allgemein so, dass man diesen, was man heute Aberglaube nennt, das war Teil des Lebens, Teil der Hoffnungen. Und die hat Joseph Smith definitiv gut genutzt. Also auch wenn man jetzt deinen Gedankengängen nachgeht und sagt, da ist eine gewisse Inspiration dabei gewesen.
Ja.
Und lassen wir mal die ganzen Geschichten weg. Die Geschichten, die hat er halt dann, das war eine Reaktion auf seine Umwelt, damit hat er seine Gemeinde gegründet. Deshalb ist trotzdem sehr viel Wahres und Gutes in dem Buch. Ja, es kann natürlich nebenher parallel laufen.
Aber schau, das ist doch absolut legitim. Ich meine, denkst du,
das ist legitim, aber für mich wäre das, also für mich wäre die Indizienlage der allgemeinen Fakten, die dagegen sprechen, wäre mir einfach zu hoch. Ne?
Also sowas.
Ja, nur für mich spricht die Masse, die Masse des Textes spricht dagegen. Also ich finde, dass weite Teile des Buches Mormon sich viel zu stark halt gerade mit diesen historischen Themen beschäftigen. Und das widerspricht halt deiner These. Das heißt, hätten wir da mehr solche wirklich interessanten Kapitel wie einmal 32 und was es alles gibt, die ja wirklich auch schön sind oder auch als Christus kommt mit der Bergpredigt, oder wenn wir da mehr rausziehen könnten, würde ich vielleicht sogar sagen, ja, eigentlich hast du recht, aber dadurch, dass ich eigentlich nur 25% dieses Buches interessant finde aus theologischer Sicht, weiß ich halt nicht, was der ganze andere Kram soll, ne, der halt damit reininterpretiert wurde. Die ganzen Kriege, das ganze Hin und Her Gezerre, was sich immer wieder wiederholt, die verschiedenen Abspaltungen, das entspricht doch sehr stark der damaligen Denkweise und ich kann mir am Ende zu wenig rausziehen. Also wenn man das Buch Mormon mal komprimieren würde, auf wirklich gute philosophische, theologische Themen, dann wird es ganz schön dünn.
Ja, das wird auch innerhalb der theologischen Diskussion dünn. Denn wir haben ja eine veränderte Theologie im Buch Mormon zwischen 1830 und der heutigen Version. Wenn ich mir zum Beispiel 1. Nephi Kapitel 3 in der 1830er Version anschaue, dann steht dort zum Beispiel, und er sprach zu mir, siehe, die Jungfrau, die du siehst, ist die Mutter Gottes nach der Weise des Fleisches. Und in der heutigen Version steht halt, und er sprach zu mir, siehe, die Jungfrau, die du siehst, ist die Mutter des Sohnes Gottes nach der Weise des Fleisches. Ja? Oder zum Beispiel 1. Nephi 3, auch weiterhin dann auf Vers 32, das ist jetzt ist das in der heutigen Version, ist das 1. Nephi 11, Vers 32, okay, don't ask me why, ist halt sowas irgendwo, das ging damals noch nach Seiten, Seite 25, Seite 26 dann. Heute ist es halt der 1. Nephi Kapitel 11, Vers 32, es wurde halt mit der Vers- und Kapiteleinteilung dann später verändert. Aber da steht halt vom Textalischen her, und ich schaute und sah das Lamm Gottes, das er von den Menschen ergriffen wurde, ja, der immerwährende Gott wurde von der Welt gerichtet. Und im 1. Nephi Kapitel 11, Vers 32 in der heutigen Version, also nicht mehr der von 1830, steht, und ich schaute und sah das Lamm Gottes, dass er von den Menschen ergriffen wurde. Ja, der Sohn des immerwährenden Gottes wurde von der Welt gerichtet. Das heißt, aus Gott, der Fleisch geworden ist und hier unter uns Menschen lebt, wurde dann der Sohn Gottes, der Fleisch geworden ist und unter uns Menschen lebt. Hier haben wir es also mit einer Evolution des Buches, des Urtextes des Buches Mormon zu tun und einer Anpassung vom ursprünglichen Schriftsatz hin zu unserer heutigen Lesversion des Buches Mormon. Also eine komplette, ganz klare Veränderung der Theologie des Buches Mormon auch. Dennoch, das ist jetzt eher ein unitarischer Ansatz, in der Gott der Vater, Jesus Christus und der Heilige Geist drei voneinander getrennte, eigenständige Persönlichkeiten sind, die auch anthropomorphisch auch getrennt sind. Also Gott, der Vater ist körperlich, Jesus Christus ist körperlich, so wie wir das eben auch in der 1838er Version der Kirchengeschichte eben auch lesen. Ne? Also da kam Gott, der Vater, Jesus Christus, und er deutete mit der rechten Hand auf ihn und sagte, dies ist mein geliebter Sohn, ihn höre und so weiter. So. Aber wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal die Theologie, also die eher trinitarische Theologie des Buches Mormon anschauen, da entsteht ein völlig anderer Eindruck als dieser eher unitarische Ansatz aus der ersten Vision oder den fortgesetzten Texten im 1. Nephi zum Beispiel. Wenn du dir zum Beispiel Ether Kapitel 3, Verse 14 bis 15 durchliest, dann steht dir hier in Vers 14, siehe, ich bin es, der von der Grundlegung der Welt an bereitet war, mein Volk zu erlösen. Siehe, ich bin Jesus Christus, ich bin der Vater und der Sohn. In mir werden alle Menschen Leben haben und das ewiglich, nämlich jene, die an meinen Namen glauben werden. Und sie werden meine Söhne und meine Töchter werden. Und dann Vers 15. Und niemals habe ich mich einem Menschen, den ich erschaffen habe, gezeigt. Denn niemals hat ein Mensch so an mich geglaubt wie du. Siehst du, dass du als mein eigenes Abbild erschaffen bist? Ja, selbst alle Menschen sind am Anfang als mein eigenes Abbild erschaffen worden. Also wir haben hier es tatsächlich mit einer Vereinheitlichung zwischen Gott, dem Vater und Jesus Christus zu tun und mit einem trinitarischen Weltbild. oder, ja, oder Theologie. Und später ist davon eigentlich nichts mehr zu sehen. Das bedeutet, mormonische Theologie findest du eigentlich nicht im Buch Mormon, sondern mormonische Theologie findest du in den Leitfäden des 21. Jahrhunderts. Ne? Und ist die Frage, was noch vom ursprünglichen Bild dann überhaupt noch übrig ist. Das ist eine interessante Diskussion, die ich nicht abschließend behandeln muss, aber zumindest mal anführen, weil das spricht es dann wieder dafür, dass wenn du in die Heilige Schrift gehst, dann musst du da halt die Frage stellen, was sagt sie über meine Beziehung zu Gott aus und nicht, was sagt sie über den Schiffbau im 6. Jahrhundert vor Christus aus. Verstehst?
Ja gut, deswegen geht diese ganze Kirchenorganisation funktioniert ja auch nicht ohne Lehre und Bündnisse. Da hat er ja dann viel kommentiert und erklärt, ja, zur Theologie.
Ja, leider funktioniert es ja auch nicht mit Lehre und Bündnisse.
Also, das stimmt schon, aber es gibt ja noch ein paar andere Kapitel, ne, wo es dann auch um die Trennung von Gott, Jesus und dem Heiligen Geist geht. Findest du halt im Buch Mormon eher nicht.
Ja. Na gut, okay, naja.
Gut.
Es hat mir mal wieder viel Freude gemacht.
Mir auch. Dann schönen Sonntag noch.
Ja, alles Gute dir, ne? Bis dann.
Bis dann.
Ciao.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Be still my soul. The Lord is.
Vielen Dank fürs Zuhören. Die Musik für diese Podcast-Folge kommt von den Lowerlights. Ihr könnt sie besuchen auf ihrer Website thelowerlights.com. Das Mormon Stories Germany Logo wurde freundlicherweise bereitgestellt von studiocase.com. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
To order.